Campus Radio Oldenburg.
Dein Radio für die Uni und die Stadt.
An der Uni kann man ja sehr gut Mathe oder Medizin studieren. Davon verstehe ich leider nichts. Wenn ihr uns also davon was erzählen wollt, schreibt uns gerne an. Ich selber studiere Musik und in unseren Seminaren entstehen immer mal wieder interessante kleine Stücke. Heute möchte ich euch mal ein experimentelles Hörspiel vorstellen, produziert von Nele Wiegmann, Nathalie Hermes und Leona Cordes. Der Titel lautet 3001 Earth Odyssey. Sie sagen selber dazu?
Die Idee zu dem Hörspiel ist im Zuge eines Musikseminars entstanden, in dem es um Synthesizer und Klangerzeugung ging. Also Aufgabenstellung war es erstmal gar nicht, ein Hörspiel zu machen, sondern generell irgendwas zu produzieren. Wir haben uns dann aber relativ schnell auf ein Hörspiel geeinigt, weil wir schon so viele Zwischenergebnisse aus dem ganzen Semester hatten, die wir alle in eine Reihe packen konnten und die irgendwie fast schon eine Geschichte erzählt haben.
Und worum geht es?
Die Geschichte basiert also auf den Sounds. Und weil die Sounds, die wir produziert haben, irgendwie abgespaced klangen, aber trotzdem irgendwo ein bisschen vertraut, haben wir uns ein Setting überlegt, das ebenfalls abgespaced, aber trotzdem vertraut ist. Also die Erde als vertrauter Planet, aber in der Zukunft, im Jahr 3001, wo die Menschheit schon lange nicht mehr auf der Erde lebt, aber ein Forschertrupp sich zurück auf die Erde wagt.
Und damit viel Spaß bei 3001 Earth Odyssey von Nele Wiegmann, Nathalie Hermes und Leona Cordes.
Wir schreiben das Jahr 3001. Vor knapp 1000 Jahren stand die Menschheit erneut am Scheidepunkt. Nach der atomaren Eskalation konnte sich ein kleiner Teil Überlebender in die Andromeda-Galaxie retten und ließ sich auf dem Planeten Mark Knopfler nieder. Doch die alten Geschichten über die Erde wurden von Generation zu Generation weitergereicht und die Sehnsucht nach dem blauen Planeten wuchs in den Menschen, bis ein waghalsiger Forschertrip den gefährlichen Rückweg zu der noch gefährlicheren, verstrahlten Erde beschritt. Dieser Forschertrupp sind wir. Ramdalf der Neiße, Gnatschli Hops und Smergir von Smallland. Eine Dokumentation über den Planeten Erde.
Januar 3001. Die Erde. Seit 944 Jahren ein von Menschen unbesiedelter Planet. Wir erwarten eine ganz neue Flora und Fauna, ein verändertes Klima. Aber was genau uns erwartet, das wissen wir nicht.
Wir durchbrechen jetzt die Atmosphäre!
Landung in 3, 2, 1.
Und die Erde ist wüst und leer. Und es ist finster auf der Tiefe. Und Ramdalf spricht, es werde Licht. Der Anblick, der sich uns bietet, ist von Sand geprägt. Sand, Sand und noch mehr Sand. Bei genauerem Hinsehen stellen wir fest, der Sand besteht aus hitzeresistentem Mikroplastik. Der Blick auf das Thermometer zeigt uns, dass die Außentemperatur 60 Grad Celsius beträgt und uns wird schnell ziemlich heiß in unseren Hightech-Anzügen. Die sengende Hitze legt sich wie ein Leichentuch über die leblose Wüste. Auf einmal jedoch hebt sich ein Wind, der rapide stärker wird. Ein Sandsturm zieht auf. Unsere Radare zeigen derweil eine Schar riesiger Objekte an, die sich schnell auf uns zubewegt. Je näher sie kommt, desto stärker wird der Sandsturm, der unsere Sicht bald so einschränkt, dass wir einander nicht mehr sehen können. Doch ein ohrenbetäubendes Summen hebt sich und vermischt sich mit dem lärmenden Wind. Bald umgibt uns das Summen vollständig. Wir scheinen umzingelt. Kurz darauf lichtet sich der Himmel über uns und der Wind lässt nach. Wir können uns gegenseitig wieder erkennen, doch das ist nicht das Einzige, was wir sehen. Um uns herum fliegen riesige Killerinsekten im Kreis und verursachen mit ihren Flügeln einen Taifun. Wir befinden uns im Auge des Sturms. Zum Glück haben wir unser Glyphosat-Deo dabei und können die riesigen Wespen mit ein paar gezielten Sprühstößen abwehren. Unsere Rakete jedoch können wir nicht wiederfinden. Sicherlich liegt sie unter einer Sanddüne begraben.
Verdammt, wir haben den Staubsauger in der Rakete vergessen!
Sechster, dritter, 3001. Nach dem Verlust unserer Rakete sind wir zunächst 40 Tage und 40 Nächte durch die Wüste gezogen, bis uns abrupt eine Fülle an Vegetation umgeben hat. Wie wir aus Berichten wissen, gingen die Klimazonen der Erde einst ineinander über. Dies scheint nicht mehr der Fall zu sein. Momentan befinden wir uns auf einem Erdteil, der auf den alten Karten inmitten einer Wüste eingezeichnet ist. Doch der dichte Wald scheint die Wüste verdrängt zu haben. Wir sind umgeben von einer fremdartigen Flora. Viele der Pflanzen fluoreszieren und verschaffen uns Sicht, obwohl es mitten in der Nacht ist. Winzige Lichter fliegen in Schwärmen um uns herum und ein sanftes Gezirpe ist seit Einbruch der Nacht vernehmbar. Wir hoffen inständig, dass etwaige Mutantentiere uns in Frieden das Unterholz durchqueren lassen. Gegen Anbruch der morgendlichen Dämmerung beginnen flatternde Tiere in allen möglichen Farben ein musikalisches, anmutendes Gepfeife. Unseren Kenntnissen zufolge kann es sich nur um Vögel handeln. Nach einer Weile des Wanderns erspähen wir auf einmal mehrere Paare gelb leuchtender Augen im Busch. Wir werden beobachtet. Langsam nähern wir uns mit erhobenen Händen, um unsere friedliche Absicht zu signalisieren. Doch als wir die Büsche erreicht haben und die Blätter zur Seite schieben, huschen die Gestalten hinfort. Wir können jedoch erkennen, dass sie eine ähnliche Größe, die wir selbst besitzen, und sich ebenfalls auf zwei Beinen fortzubewegen scheinen. Sollten etwa doch Menschen auf der Erde überlebt haben und sich der radioaktiven Strahlung angepasst haben?
Moment, was ist das hier?
Als wir das Gebüsch, hinter dem die menschenähnlichen Wesen gelauert haben, näher untersuchen, fällt Gnatschli ein Stück Metall auf. Nach kurzer Suche finden wir in unmittelbarer Nähe noch mehr solcher Objekte, die sich als Bauteile herausstellen. Eines davon nehmen wir zur Untersuchung mit. Kurze Zeit später stoßen wir auf ein etwas größeres Gebilde aus Metall, das in einer Pfütze grün leuchtender Flüssigkeit schwimmt. Es handelt sich um Atommüll.
Oh, das können wir in einer verchromten und hitzeresistenten Tupperbox mitnehmen. Das können wir gut gebrauchen als Antrieb für unsere Rakete, falls wir sie jemals wiederfinden.
Unsere Funde deuten auf Zivilisation hin. Und nachdem wir der atomaren Spur eine Weile gefolgt sind, erreichen wir zu Sonnenaufgang eine riesige Stadt inmitten des Urwalds. Gigantische Metalltürme ragen vor uns in den Himmel und generell wirkt alles sehr stilsicher. Die Lianen und Bäume wachsen aus Türen und Fenstern heraus,
Alles ist überwuchert und moosbedeckt. Auf dem Ortseingangsschild steht ganz künstlerisch: Welcome to fabulous Las Vegas.
Wow, die Stadt muss noch älter sein als der Urwald.
Sicherlich eine Stätte der damaligen indigenen Bevölkerung.
Wie aus Stichwort tauchen die Mutantenwesen wieder auf. Die Humanoiden greifen uns auf einmal an. Mit Blasrohren pusten sie Pfeile auf uns.
Ah, ich wurde getroffen.
Smergier ist bereits außer Gefecht gesetzt. Just in dem Moment kommen riesige, wohlwollende Schmetterlinge angeflogen, deren Flügel sich kontinuierlich farblich an ihre Umgebung anpassen und außerdem irgendwie süße Klänge verursachen. Sie lassen sich neben uns nieder, wir springen auf ihre Rücken, hieven auf Smergier hinauf und die Schmetterlinge fliegen mit uns von dannen. Unsere Kilometerstandsmesser stellen eine Geschwindigkeit von 180 km/h fest. Wahnsinn! Nur das Landen steht leider nicht mehr in unserer Macht.
Es ist doch wahr, was uns damals die Älteren erzählten. Es gibt das Gute auf der Erde. Diese wundersamen Schmetterlingswesen haben uns buchstäblich gerettet. Nicht nur, dass sie uns aus dem Urwald gerettet haben, sie schienen irgendwie auch unsere Gedanken lesen und unsere Ängste löschen zu können. Als ich wieder wach wurde, waren wir im vollen Flug über die Meere. Aus den Berichten meiner Mitreisenden erfuhr ich Folgendes. Mir widerfuhr Sonderbares. Einer der Schmetterlinge steckte mir seinen Rüssel in den Mund. Zunächst waren die anderen geschockt, weil sie nicht wussten, was vor sich geht und ihnen die Motive der Schmetterlinge, uns zu retten, nicht klar waren. Wie durch ein Wunder öffnete ich wohl die Augen, die zunächst orientierungslos in ihren Höhlen rollten, und fing plötzlich lautheiß zu singen an. Danach war alles wieder ganz normal. Als wir gelandet waren, wurde uns bewusst, dass wir uns im ewigen Eis befanden. Das alte Alaska? Dies war unser Wunsch gewesen, dieses wundervolle Weiß einmal sehen, fühlen, riechen zu können. Es war fantastisch. Unsere Schmetterlingsfreunde flogen davon. Nun sind wir 3 Wochen schon im Eis und unsere letzten Vorräte gehen zur Neige. Von Schnee und Eis kann ich selbst noch immer nicht genug bekommen. Randolf jedoch klagt über kalte Füße. Obwohl das bei beheizten Schuhen doch etwas unwahrscheinlich ist. Deshalb beginnt er bereits, eine neue Rakete zu bauen. Ich muss zugeben, dass ihn dabei zu haben sich als äußerst praktisch erweist. Auch wenn er mit seiner schlechten Laune manchmal ziemlich nerven kann. An diesem Tag entdeckten wir nach einem ersten Frühstück auf unserer Exkursion etwas ganz Besonderes.
Was ist das?
Eine riesige Eishöhle!
Wir sehen zahllose Stalagmiten und Stalaktiten. Doch ein jäher Angriff zerstört das gläserne Idyll.
Oh, es hat mir in den Fuß gebissen.
Mein Schuh schlägt Alarm. Fiese kleine Eistiere krabbeln von den Wänden über den Boden und greifen uns mit ihren Kneifzangen an. Sie haben blau schillernde Panzer und böse starrende Stielaugen. Unsere Situation scheint ausweglos, denn immer mehr Eistiere krabbeln auf uns herab. Einige von ihnen können sogar fliegen. Ihre Scheren sind so scharf, dass sie unsere Raumanzüge durchdringen. Wir sind verloren. Nein, denn was ist das? Die Schmetterlinge scheinen uns lieb geworden zu haben aus dem Nirgendwo erschienen, fliegen sie in die Höhle und erzeugen mit ihrem Flügelschlag eine solch wohlklingende Melodie, die die fiesen Eistiere im Nu besänftigt. Wieder wurden wir von diesen Wunderwesen errettet. Vier Wochen später ist das Raumschiff fertig. Dank des gesammelten Atommülls besitzen wir genug Treibstoff, um zu Mark Knopfler zurückzukehren. Auf der Tür des Raumschiffs das Symbol eines Schmetterlings. Der Abschied von der Erde fällt uns schwer. Trotz aller Furchtbarkeiten haben wir doch den Zauber dieses Planeten aus nächster Nähe erfahren. Doch auch unsere Familien und Vertrauten fehlen uns. So steigen wir mit einem lachenden und einem weinenden Auge in die Rakete.
Das war 3001 Earth Odyssey, ein Hörspiel von Nele Wiekmann, Nathalie Hermes und Leona Cordes.
Campus Radio Oldenburg.
Dein Radio für die Uni und die Stadt.